Hacking Heteronormativity. Also ich persönlich musste Heteronormativität erstmal in der Wikipedia nachgucken. Das müsst ihr nicht tun, denn ihr seid ja heute in diesem Vortrag. Vor 10 Jahren oder so habe ich mal den Spruch gehört, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Aber die Spezies ist nicht die einzige Frage. Es geht natürlich auch um die Frage der sexuellen Identität oder des Geschlechts an sich. Willkommen bei dem Vortrag Sex 2.0 von Florian Bischoff.
Ja, guten Abend. Es ist ja sehr voll hier. Es geht hier aber, also ich möchte gleich mal vorweg sagen, dass es hier nicht um Schwänze im eigentlichen Sinne geht. Es geht auch nicht um Porn. Wenn ihr den sehen wolltet, seid ihr leider einen Tag zu spät. Das gab es gestern mit Nippler zusammen im Pack. Was ihr heute auch nicht sehen werdet, sind irgendwie schwänzenlutschende Spiegelredakteure oder Pressesprecher großer Telekommunikationsunternehmen beim. Auch Anwesende hier im Saal werden nicht in kompromittierenden Positionen gezeigt. Also es wird leider, geht es nur um den langen Schwanz im Sinne der Wirtschaftstheorie von Chris Anderson. Der lange Schwanz, das bedeutet erstmal, dass wir in einem unendlichen Raum uns bewegen, im Gegensatz zur physikalischen Welt um uns herum. Die Theorie sollte ja eigentlich allen geläufig sein. Es geht um Nischenmärkte, beziehungsweise darum, dass mehr von weniger verkauft wird. Wir haben jetzt hier diese lustige, ja, der lange Schwanz von Anderson. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt hier ausholen soll. Es geht im Prinzip darum, dass Bestseller in der physikalischen Welt ganz gut laufen, weil beziehungsweise nur laufen können, weil es begrenzt viel Platz in einer physikalischen Buchhandlung gibt beispielsweise. Und Amazon und Co. haben ihm gezeigt, dass es eigentlich in der Welt noch viel mehr Platz ist, nicht nur für ein paar Bestseller, sondern auch für eine ganz große Anzahl von Nischenprodukte, die eben so speziell sind, dass sie nicht in einem Buchregal normalerweise in einer Buchhandlung stehen, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Das heißt, das ist eine Demokratisierung der Produktionsmittel, jeder ist Produzent, es wird eben der Vertrieb demokratisiert über das Netz wir benutzen jetzt alle, um dann wirklich zu dem speziellen Produkt zu finden oder zu dem Nischenprodukt unserer Wahl, dann eben Filter wie Google oder irgendwelche Empfehlungswebseiten. Anderson hat das Ganze auf so einer Wirtschaftsebene beschrieben. Das Ganze läuft aber gleichzeitig natürlich, weil eben dieser unendliche Raum nicht nur auf Wirtschaftsgüter irgendwie ganz neue Möglichkeiten eröffnet, sondern eben auch im sozialen Bereich. Auch dort ganz ungeahnte Möglichkeiten, dass sich eben Gruppen zusammenfinden können. Eine zusätzliche Komponente ist eben nicht nur der unbegrenzte Raum, den wir zur Verfügung haben im Digitalen, sondern eben auch diese Zeitlosigkeit. Man kann jederzeit an einer einmal geführten Diskussionen anknüpfen. Schönes Beispiel ist ja Wikipedia, wo ganz viele Diskussionen zu Themen stattfinden, die so in der Welt nie stattgefunden hätten. Diese Diskussionszeiten zu jedem erdenklichen Thema, die im Prinzip zeitlos im Raum stehen. Es ermöglicht also Nischen und Nähe wird in diesem Raum durch Interesse hergestellt und nicht mehr im eigentlichen Sinne durch die drei Dimensionen um uns herum. Es können Gruppen zueinander finden, die eben in der physikalischen Welt nie zusammengefunden hätten. Und das beste Beispiel sind wir irgendwie, die Hacker, die ohne das Netz natürlich, da gab es irgendwie vorher diese Bastelgruppen am MIT und so, aber so eine richtige Community konnte sich natürlich erst durch die digitale Kommunikation gründen. Vielfalt ist das Schlagwort. Also in der herkömmlichen Welt, in der wir lebten, bis das Internet auf uns alle kam, war geprägt von Monokultur und von Mainstream. Und die neue Welt ist Vielfalt. Was hat das aber alles mit Sex zu tun, könnte man sich jetzt fragen. Ich will jetzt auch nicht so sehr bei Anderson hängen bleiben. Vielfalt, das hat natürlich schon auch was mit Sex zu tun, allerdings nicht mit dem heteronormativen Sex, der uns über Jahrhunderte hinweg als das Mainstream oder als die Norm verkauft wurde. Heteronormativität, das heißt, es ist eine ideologische Weltanschauung, ein Geschlechtermodell, das alles Abweichende, also alles, was nicht im Sinne der Heteronormativität sich bewegt, als krankhaft und unnatürlich abstempelt. Es ist eine Welt aus Fertigbausteilen mit Schildern links und rechts an der Straße, damit man ja nicht vom vorgeschriebenen Weg abkommt. Eine sexuelle Monokultur basierend auf ein binäres Geschlechtssystem. Binär heißt in diesem Sinne, dass Frauen biologisch gesehen weiblich sind, eine Geschlechtsidentität haben, die weiblich ist, vom Verhalten her sich weiblich zeigen, also eine weibliche sexuelle Orientierung haben und Männer begehren. Wenn sie irgendwann mal dann Eltern werden, dann nennt man sie Mütter. Bei Männern ist es genau andersherum, man binär halt. Vom Geschlecht männlich, eine männliche Geschlechtsidentität, verhalten männlich, begehrt weibliche Partner. Und im Falle einer Kinderzeugung nennt man den Mann dann Vater. Dieses System lässt keinen Raum für Intersexuelle, Schwule, Lesben, Bisexuelle, Asexuelle und Transgender. Sprich, keine Vielfalt. Dabei ist Vielfalt irgendwie in der Natur um uns herum natürlich schon ein bestimmendes Element und es ist ja so, dass je vielfältiger ein System, desto stabiler wird das Ganze. Vielfalt ist immer stabiler als Monokultur und in der Natur gibt es eben ganz lustige Beispiele. Letztes Jahr ist über die französische Presseagentur eine lustige Meldung gekommen über ein Storchenpärchen. Zwei Schwule und zwei lesbische Storchenpärchen in Den Haag im Zoo, die sich Eier geklaut haben, um die dann als Kinder großzuziehen. daraufhin haben die Wissenschaftler dort irgendwie mal genauer nachgeschaut und das kontrolliert und die Hälfte aller Störche dort hat gleichgeschlechtliche Neigungen. Nach einer Prüfung der Störche mithilfe ihrer Ringe stellte die Zoodirektion fest, dass eines der homosexuellen Störchenpaare gleich zwei Eier ausbrütete. Bei der Aufzucht geschlüpfter Störche habe sich gezeigt, dass schwule und lesbische Störche sich ebenso gut um die Kleinen kümmern wie heterosexuelle, so die offizielle Stellungnahme des Zoos. Ja, es gibt hunderte Theorien darüber, wie Homosexualität oder wie diese Abweichungen entstehen. Man sagt einfach, es ist ein Spieltrieb der Natur. Und was ich auch sehr schön finde, ist die Definition, dass Homosexualität eine soziale Pufferzone darstellt zwischen den Geschlechtern. Eine Art drittes Geschlecht, so wurde es im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und ja, fast im Prinzip alle von der heteronormativen Regeln abweichenden Menschen zusammen. Das seien dann Schwule, Lesben, Transgender und oder Intersexuelle. Das Problem ist, es gibt eben, und wir leben noch immer in einem System, das nennt sich Patriarchat. Das heißt, basierend auf diesem binären Geschlechtermodell, das ich eben skizziert habe, das euch wohl allen vertraut ist, hat sich ein Patriarchat etabliert. Vorherrschaft von meist älteren Männern über Familiensippen, Gemeinden, Diözesen und ganze Völker. Die Schriftstellerin und Anarchistin Storhawk hat in polemischer Weise sehr schön die Auswirkungen des Patriarchats zusammengefasst und ich möchte das jetzt mal kurz zum Besten geben. Im Patriarchat werden Männer verspottet oder als Schwächlinge bezeichnet, wenn sie weibliche Eigenschaften zeigen. Politiker gewinnen Wahlen mit Härte. Härte in Bezug auf Terror, Kriminalität, Drogen, Mütter, die von Sozialhilfe leben. Der Ruf nach Zusammenarbeit, Verhandeln, Mitgefühl oder dem Erkennen unserer gegenseitigen Abhängigkeit wird mit weiblicher Schwäche gleichgesetzt. im Namen der Härte berauben die Machtausübenden die Armen ihrer Lebensgrundlagen, die Bekümmerten und Kranken der Behandlung und Fürsorge, dem Durchschnittsbürger seiner Privatsphäre und seiner politischen Rechte. Auf Konflikte und soziale Probleme reagiert das Patriarchat mit Zwang, Bestrafung und Gewalt. Im Krieg findet das Patriarchat seine ultimative Ausdrucksform. Im Krieg können die Harten ihre Härte beweisen und über die Verlierer triumphieren. Soldaten können zum Sterben oder Töten gezwungen werden, wenn ihre Furcht als weiblich oder feige bezeichnet zu werden größer ist als ihr Unwille, dem Tod ins Auge zu blicken oder sich hinzugeben. Der Krieg löschte jedes Argument für Mitgefühl und jede Vorbehalte gegenüber der Gewalt aus. Der Krieg stellt die Rechtfertigung dafür eine Politik der Stärke, die es den Regierenden gestattet, Kontrolle über die Lebensbereiche auszuüben. Das führt dazu, oder führte dazu, soweit so bekannt irgendwie, die kriegerische, männerdominierte Welt um uns herum, hat in der Vergangenheit alles Mögliche getan, um dann Homosexualität als Angriff auf diese Weltordnung zu verfolgen. Und nicht nur direkt verfolgen, sondern es wurde natürlich auch als machtpolitisches Mittel ausgenutzt. Man musste nur an die Templerverbrennungen oder an den Römputsch denken. Paragraph 175 war in Deutschland bis in den späten 60ern, eigentlich bis 1994 aktiv. Danach wurden sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts, und zwar nur männlichen Geschlechts, Frauen waren davon ausgenommen, die durften untereinander, unter Strafe. 1935 verschärften die Nationalsozialisten den Paragraphen. Höchststrafe von 6 Monate wurde auf 5 Jahre angehoben. Und in erschwerten Fällen 10 Jahre Zuchthaus. Die BRD behielt den Paragraphen 175 bei, wie gesagt, und der wurde erst 1994 gestrichen. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass das tatsächlich noch alles nicht so tutti war, wie das jetzt vielleicht erscheint. Insgesamt wurden 140.000 Männer nach Paragraph 175 verurteilt. Als Vorläufer der Vorratsdatenspeicherung wurden von der Kripo sogenannte Rote Salisten geführt, auf denen alleine in West-Berlin 4.500 Männer verzeichnet waren. Dem ein Ende setzen wollte die oder hat in Teilen die Frauen- und Homosexuellenbewegung. Ebenso wie unsere Hackerspaces haben die Frauen schon vor Jahrzehnten Frauenhäuser geschaffen. Geschützte Räume, in denen Frauen nur Frau sein kann und von dem Patriarchat und der Unterdrückung geschützt wurde. Ebenso schufen auch Schwule ihre Rückzugsräume. Am 28. Juni 1969 fand in einer solchen Szenebar im Stonewall eine Razzia statt, in der zahlreiche Drag Queens und Transvestiten die dies besucht haben und dann von der Polizei festgenommen wurden. Die Besucher haben dann aber zum ersten Mal rebelliert dagegen. Und erst nach 5 Tagen hat sich die Situation normalisiert. Es ist daraufhin eine Schwulenszene entstanden weltweit. Das Problem dabei ist, dass es eine Ghettoisierung bedeutet. Dass der Leidensdruck schon ziemlich groß sein muss, wenn man tatsächlich aus der Gesellschaft ausbrechen möchte, um dann in diesem selbstgeschaffenen Ghetto zu leben. Die Folge waren Doppelleben, Heimlichkeiten und Erpressung. Und die Sexualität wurde sehr oft anonym ausgeübt, da es eben keine Möglichkeit gab, sich zusammenzufinden. Ohne die digitale Welt war das relativ schwierig. Das Dr. Summer-Team, das ist sehr schöne sehr schöner Ausdruck dessen, was damals da passiert ist. Irgendwie, wenn man sich als Dr. Sommer-Team beispielsweise in den 80er Jahren gewandt hat, in der Frage, wo kann ich denn andere Leute treffen, die so ticken wie ich, dann haben die einen tatsächlich in der Bravo dann an Bahnhofklos und Schwimmbädern verwiesen. Ja. In der breiten Öffentlichkeit ist das dann 1998 noch irgendwie dann bewusst geworden, als George Michael auf einer Klappe in Los Angeles verhaftet wurde. Jetzt bin ich gerade hier mit meiner Präsentation. Das ist schlecht. So, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, George Michael wurde, wie gesagt, auf einer dieser Klappen festgenommen. Und das hat er 1998 aber auch schon das Ende so eingeläutet. Das war der Leidensdruck dann irgendwann so groß, dass man tatsächlich dann sehr froh war, als es plötzlich das Internet gab. Das bedeutet sexuelle Freiheit und das Paradies auf Erden für alle. Man kann sich endlich finden. Ja, die Freiheit war dann aber doch nicht für alle, sondern erstmal nur für die Schwulen. Das Problem ist nämlich, beim Vorläufer ist sicherlich in Deutschland noch das Fido-Netz zu nennen, da waren die Schwulen auch sehr aktiv irgendwie. Gab da eigene Subnetze für also einschlägige Kontakte. Das Problem ist, dass es sowohl das Fido-Netz als auch das spätere Internet hauptsächlich von Männern frequentiert wurde. Und deshalb natürlich Angebote für Heterosexuelle nicht wirklich funktionieren konnten. Während Hetero-Männer das Internet nur zum Tausch von Pornografie nutzen konnten, haben Schwule aber schon das Internet als Kontaktmedium Nummer 1 genutzt. Ein weiteres Problem ist, dass... Ja, also eine Freundin von mir sagt immer, wenn es irgendwie um dieses Thema geht, irgendwie wenn also schwuler Sex funktioniert deshalb so unkompliziert, weil da zwei Schweine aufeinandertreffen. Und sehr schön ist das Zitat von Ralf König, dieser Comiczeichner, bewegte Mann, kennt vielleicht der eine oder andere. Er hat erzählt immer diese Anekdote, erzähle mir einer, dass Heteromänner grundsätzlich anders drauf sind als Schwule. Denn täglich sind die Eier dick, aber Heteromannen im Saft müssen sich nun mal mit der Tatsache herumschlagen, dass Frauen in aller Regel anders ticken als sie. Aber gäbe es, sagen wir in Osnabrück, einen Stadtpark, in dem nachts Frauen herumstehen und Männer zum Sex suchten, ohne Geld, aus reiner Lust am Schweinekram, Osnabrück bräuchte 3 neue Autobahnauffahrten. Ja, und es war kein Wunder irgendwie, es haben sich im Internet sehr schnell eine Vielzahl von Plattformen gegründet. Die erste größere dieser Art war Gaydar, ein britisches Unternehmen, dessen Geschäftsführer, glaube ich, Anfang dieses Jahres sich aus dem Fenster gestürzt hat. Aber es gibt auch eine ganze Menge weitere Plattformen. Und an einem durchschnittlichen Abend erreichen die insgesamt locker irgendwie die 100.000er Marke. Also deutlich mehr als irgendwie in solchen Second Life, bla, sonst was Communities. Man da doch, ja, es ist Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt hat. Die schwulen Plattformen sind für mich irgendwie der Inbegriff des Schwulen, des langen Schwanzes. Es gibt, das Ding ist, es werden halt dann nicht nur genutzt, um tatsächlich einen Sexpartner zu finden, was man eigentlich meinen könnte, sondern sie werden vor allem genutzt, weil eben Sex deutlich mehr ist als nur Sex, um soziale Gruppen jeglicher Art zu finden. Also ob das jetzt irgendwie schwule Pfadfinder sind oder Häkelgruppen oder CCC-Geeks, die sich in entsprechenden Plattformen dann nochmal speziell zusammenfinden. Es gibt irgendwie ganz viele kleine Gruppen, die sich da, im Prinzip vergleichbar, StudiVZ sollte hier vielleicht etwas bekannter sein, wie diese Gruppen dort, ist das einfach eine einfache Möglichkeit, dass Menschen zueinander finden, die so in der physikalischen Welt niemals zueinander gefunden hätten. Ich habe das relativ früh irgendwie noch vor es solche Plattformen gab, irgendwie gab es ein Yahoo bei Yahoo ein Clubsystem. Und ich habe da als Gag, als Jux einfach mal mir überlegt, ähnlich wie gestern hier, man überlegt sich irgendwie einen absurden Fetisch und schaut dann mal im Netz nach, ob es das gibt, und das gibt es dann tatsächlich. Das funktioniert mit allem, also nicht nur mit Sex, das funktioniert auch mit sowas, man stelle sich mal vor, ein schwuler Fußballfan. Das ist eigentlich was Absurdes. Also für mich war das damals was Absurdes. Ich habe mir das irgendwie ganz nett vorgestellt, aber ich dachte, das gibt's nicht. Aber ich habe einfach mal bei Yahoo Clubs eine entsprechende Gruppe gegründet, 1999. Und ja, habe das dann irgendwann vergessen und nach 2 Jahren bekomme ich eine E-Mail und mit einer Einladung zu der Gründung des ersten schwul-lesbischen Fußball-Fanclubs der Bundesliga. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge solcher Fanclubs und ich bin irgendwie ein bisschen irritiert darüber. Der DFB will jetzt Anfang dieses Jahres tatsächlich in seinen Statuten aufnehmen, dass die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Sexualität gleich behandelt wird wie die Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Und ja, ich finde, also das ist einfach Wahnsinn, was man mit diesen Möglichkeiten machen kann. Und es ist jetzt, ja, also das Ganze hat so massive Auswirkungen angenommen, dass jetzt in der letzten Bundestagswahl irgendwelche Bundestagsabgeordnete in entsprechenden Plattformen virtuelle Bürgersprechstunden halten. Also das ist halt einfach ja, eine komplette Szene entstanden, die rein auf diese Kommunikationsmedien, die Hacker irgendwann mal erfunden haben oder die Hacker irgendwann mal irgendwie ins Leben gerufen haben, durch das Internet entstehen konnten. Und das, finde ich, ist halt eine viel gewaltigere Auswirkung als jetzt beispielsweise, dass man bei Amazon auch ein paar mehr Bücher kaufen kann. Das ist sicherlich auch nicht unwichtig, aber Bücher kann man ja auch im Netz direkt lesen. Eigentlich, ja, wollte ich jetzt an dieser Stelle, um nochmal die Unterschiede klarzumachen, weil ich kann jetzt viel erzählen und dann ist es gar nicht so. Am Ende gibt es ja doch irgendwie ganz, ganz viele Frauen und vielleicht gibt es sicherlich, aber ich glaube nicht so viele. die da nachts in irgendwelchen Parks rumstehen und warten und so. Also eigentlich hatte ich vor, einen kleinen Eliza-Bot, also dieses Programm von Josef Weizenbaum, mit dem man so simulieren kann, man wäre und man ist doch nicht, mit so ein paar Standardantworten zu füttern, die dann auf verschiedenen Schlagworten reagieren und versuchen, innerhalb kürzester Zeit ein Date klar zu machen in verschiedenen Communities, die entweder Mann-Frau, Frau-Frau oder Mann-Mann orientiert sind, mit 1000 Leuten gleichzeitig. Man hat mir gesagt, das ist aus ethischen Gründen und auch aus rechtlichen Gründen nicht so schlau, sowas zu machen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber nein, also ganz im Ernst, das ist natürlich, also das ist das Problem dabei. Man tut hier nicht mit irgendeinem Computersystem kommunizieren, sondern es sind tatsächlich dann in dem Fall 4000 Menschen, die sich da sonst was für Hoffnungen machen. Und das können wir, glaube ich, nicht verantworten. Aber den Sieger kann ich vorstellen. Und ich will jetzt ja wirklich keine Werbung machen. Die sind hier in Deutschland, der Vortrag ist ja nur auf Deutsch, irgendwie absoluter Marktführer und brauchen gar keine Werbung mehr. Das Schwule Einwohnermeldeamt in Berlin-Mitte hat jeder neunte ein Profil bei diesen, jeder neunte männliche Einwohner in Berlin-Mitte hat ein Profil in dieser Plattform. Das ist, also wenn man sich das mal klar macht irgendwie, mittlerweile ist es so, dass StudiVZ ja schon so eine Marktmacht gewonnen hat, dass man sich unter Studenten nur noch irgendwie fragt, hast du ein Profil bei StudiVZ und dann ist alles klar. Die schwule Szene macht das schon seit mehreren Jahren so. Da fragt man sich nur noch nach Nicknames. Weil die Marktverdichtung so extrem ist. Und ja, woran liegt das, dass man bei so einer Plattform gewinnen würde, wenn man so eine Eliza-Dating-Skript laufen lässt? Das liegt sicherlich unter anderem daran, dass es einen eigenen Online-Status gibt für das, was wir suchen. Ich glaube, es gibt es in keiner anderen, also StudiVZ hat das glaube ich noch nicht. Ich glaube, da gibt es gar keine Studie. Ich glaube, da kann man nur kruscheln oder so. Oder wie war das? Also es ist schon relativ, also und jetzt kommen wir auch gleich mal auf das zu sprechen, worüber ich dann gerne im offenen Teil noch mit euch ein bisschen sprechen wollte, nämlich die soziale Verantwortung. Es gibt da schon sehr detaillierte Suchmöglichkeiten in solch einer Plattform. Und das wird vielleicht demnächst auch über euch herabkommen. Also wie gesagt, es gibt da in dem homosexuellen Bereich einen Vorsprung von etwa 5 Jahren Entwicklung. Da kann man halt eben auch nach Kopfhaare und Haarfarbe und Barttattoos, Nichtraucher und Herkunft suchen. Aber auch die Sexsachen wurden irgendwie eben ausgeblendet nach beliebigen Fetischen, ob man gerne und was auch immer. Aber natürlich auch ganz brave Sachen, also Musik, Sport, Reisen, Ausgehen ist auch immer gerne gesucht. Um das Ganze zu komplettieren, es gibt auch noch ein paar Spezialsuchen, wie beispielsweise die Kfz-Kennzeichensuche. Ich habe mir mal überlegt, dass man könnte auch so eine kleine Installation machen hier irgendwie draußen, wo man vorbeifahrende Autos so und die Profilbilder, die ich ja leider nicht zeigen darf hier. Die sind manchmal nicht ohne. Also müsste man nach 23 Uhr machen wahrscheinlich, diese Leinwand am Kudamm. Und das Ganze, wie gesagt, es gibt ja auch solche diese komischen sozialen Gruppen innerhalb der Gruppen. Man kann das auch beliebig kombinieren. Man könnte zum Beispiel rausfinden, ob CDU-Mitglieder tatsächlich häufiger Safer Sex machen als oder so zum Beispiel. Ganz abseits davon, also man kann das natürlich bewerten, also das ist natürlich alles, hat so seine Vor- und Nachteile alles. Das Problem ist, und was ich sehr schön finde irgendwie auf der anderen Seite, ist, dass man bei Geromeo offensichtlich tatsächlich versucht, diese Verantwortung ernst zu nehmen, die man als Plattform hat, auch wenn diese Suchmasken eben ein bisschen krass schon waren. Es gibt beispielsweise ein kleines User-Gericht, das finde ich sehr nett. Das Problem ist tatsächlich, wie geht man mit Missbrauch in so einer Community um? Und gerade so eine Community oder das Netz allgemein ist natürlich, also da sammelt sich halt auch Menschen, die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen schräg drauf sind. Also nicht nur schräg, sondern ganz schräg. Seitdem ich mich in diesen Communities bewege, bin ich der festen Ansicht, dass ich ganz normal bin. Ja, für solche Fälle hat sich Geromeo was ganz Tolles ausgedacht. Es gibt ein Usergericht, ein Gerichtshof sozusagen, an dem verdiente User sich als Jurymitglieder bewerben können. Und wenn immer ein User irgendwie angeschwärzt wurde von irgendwelchen Blockwarten, landet das Profil automatisch vor diesem Gericht und wird dann von Jurymitgliedern bewertet. Sollte das Mitglied dann das Ganze ausgemerzt haben, den Fehler behoben und irgendwie Reue und Sühne und erneute Kontrolle beantragt haben, dann gibt es sozusagen ein Revisionsverfahren und der User wird dann gegebenenfalls wieder freigesprochen. Dennoch gibt es in allen Communities, es ist jetzt zwar blau gefärbt, aber eigentlich sind das nur, also das ist, es ist schon krass, was es in solchen Communities gibt. Ich habe jetzt nur drei, aus meiner Sicht, irgendwie aus verschiedenen Bereichen ziemlich krasse Beispiele hier gezeigt. Das eine ist irgendwie ein Kastrationsclub und ich möchte die Bilder echt nicht zeigen. Es gibt Bilder. Das zweite ist ein Club, wo sich Leute zum mutwilligen Infizieren mit Geschlechtskrankheiten treffen. Und das dritte sind Nazis. So. Und weiß man nicht genau. Also das Problem ist tatsächlich, es gibt ganz viele Betreiber solcher Communities da draußen. Und jetzt eben nicht nur, wenn wir jetzt von dem äußersten Ende des langen Schwanzes wegkommen und nicht nur die Schwulen betrachten, sondern auch die ganzen anderen sozialen Communities, die es da draußen gibt, dann ist das Problem soziale Verantwortung tatsächlich eine Frage. Also hat die tatsächlich der Betreiber einer solchen Plattform und was muss der alles tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Kann da nur bei Geromeo irgendwie gibt es beispielsweise ganz enge Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe, um zumindest die Infektionszahlen, die seit dem Internet extrem angestiegen sind. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Korrelation ist, aber das ist erschreckend. Um dem entgegenzuwirken, gibt es da verschiedene Projekte. Bei vielen anderen Communities wird das leider nicht gemacht. Insofern, wo geht die Reise hin? Das würde ich jetzt gerne in den Raum stellen. Danke. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja.
Ja, meine Frage ist also, ich habe die ganze Zeit zugehört und der Vortrag hieß Hacking Heteronormativity und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Vortrag damit zu tun hatte und ich meine, du hast jetzt diese schwule Szene ein bisschen die Geschichte vorgestellt, aber ich würde gerne nochmal irgendwie kurz zusammengefasst die Punkte hören, die du jetzt als wichtig empfindest. Entschuldigung, das ist sehr unfreundlich, aber...
Also ich denke, dass das Wichtigste ist, dass eben die Heteronormativität momentan noch sehr dominierend in diesem Land und dass es verschiedene Technologien gibt, das soziale Netz, die Internet-Communities, die dabei eben helfen können, dieses heteronormative System zu durchbrechen, es Vielfalt zu fördern. Und dabei dann, ja, genau diese Fragen dann anzugehen, nach Verantwortung. Im Prinzip ging es mir nochmal darum, das darzustellen, dass es eben diese Reise gab und dass sie ganz intensiv eben genutzt wurden und die Welt geändert hat um uns herum.
Ja. Genau, was diese Sache angeht, also auf der einen Seite kritisierst du diese Heteronormativität, auf der anderen Seite löst du sie aber für meinen Geschmack nur in Bezug auf Schwule auf. So, also Frauen sind in deinem Vortrag erstens überhaupt nicht aufgetaucht und zweitens, indem du halt solche Sachen an die Wand wirfst, wie für schnellen Sex ist die weibliche Sexualität zu kompliziert, reproduzierst du genau das. So.
Also ich wollte die weibliche Sexualität auf keinster Weise irgendwie, also hauptsächlich ging es mir tatsächlich um das Thema Mann. Also ich wollte einfach darstellen, bitte? Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Ich glaube, dass Frauen mit Sexualität niemals ein Problem, also um Gottes Willen. Ich möchte mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, deswegen gehe ich nochmal in mir. Ja, also meine Grundaussage also sollte eigentlich die sein, dass es alles irgendwie, also es wird zum einen natürlich alles überbewertet. Das Problem ist, ja... Das Problem ist,
ich werde mich bemühen, auch was Positives zu sagen.
Ich finde es
positiv, dass in den Kreisen des CCCs ab und zu auch mal Versuche unternommen werden, nicht nur Kollektivpornos zu gucken. Das finde ich cool. Ich muss aber auch sagen, dass ich damit beim Positiven schon am Ende bin. Ich fand deinen Vortrag super problematisch. Ein paar Punkte sind schon genannt worden. Aber ich würde ganz gerne mal, du redest von Vielfalt und dann davon, wie normal du bist. Und ich dachte, vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen was zu sagen. Also was du mir eigentlich sagen wolltest, das verstehe ich nicht so richtig.
Ja, was will ich dazu sagen? Also ich bin schon für Vielfalt und das Thema Frauen ist tatsächlich etwas kurz gekommen in diesem Vortrag, aber es ging ja auch um lange Schwänze, könnte ich jetzt sagen.
Was ich dazu vielleicht sagen möchte.
Nein, bitte?
Was dazu vielleicht auch nochmal ein paar Worte wert wären. Es gab mal ein ganz tolles Zitat, Frauen hatten noch nie die Ehre vom Gesetz, also gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen hatte nie die Ehre vom Gesetz bedroht zu sein, weil sie einfach nicht ernst genommen wird.
Das
und ich glaube, so geht es dir auch in einem gewissen Fall. Möchte ich dir jetzt unterstellen, dass es zwar jetzt auch hat, aber so kam es ein bisschen rüber in dem Vortrag.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, dass du es einfach nicht ernst genug nimmst. Das lesbische Thema, was ja auch eben, glaube ich, schon vorgeworfen wurde.
Doch, ich nehme das wirklich sehr ernst. Also ich habe auch wirklich ganz, also ja, also ich habe ja auch über Frauenhäuser etc. gesprochen. Das Ding ist, dass halt in der, nein, also es ging mir um die Entwicklung der sozialen Netze und da war einfach mal es so, dass bis zum Jahr 2000 keine, also dass eben lange Zeit überhaupt keine einzige lesbische Community entstanden ist. Und die ist erst relativ spät entstanden und es ist so, dass Lesarion gibt es, aber es ist von der Entwicklung her, würde ich jetzt einschätzen, dass die lange Zeit nach den heterosexuellen Plattformen gekommen ist. Und es ging mir darum, eben zu zeigen, wie die Entwicklung passiert ist. Und Gaydar beispielsweise ist über 6 Jahre vor MySpace und Co. entstanden und insofern weiß ich nicht. Lesarion ist war ursprünglich ein eher nachrichtenorientiertes Portal, wo dann eine Community irgendwann dazugekommen ist. Also diese Plattformen wurden wirklich hauptsächlich als erstes von Männern genutzt, eben weil die männliche Sexualität doch eher ein bisschen einfacher, würde ich jetzt mal grob sagen. Ja, ich möchte das jetzt wirklich so sagen. Es ist halt irgendwie. Also viele. Nein, also ich das deswegen, es ist halt so, dass so, wenn du irgendwie eine wirklich das eben auch, das habe ich doch auch gesagt. Also es ist von der Entwicklung her so, dass ganz natürlich irgendwie Männer das Netz leider früher bevölkert haben als die Frauen. Ja, ich meine, und sicherlich wurde das auch von Frauen genutzt. Ich habe jetzt aber gerade hauptsächlich im Vortrag meinen Fokus woanders gelegt, weil meiner Meinung nach, und ich gehe rück davon nicht ab, dass doch eher die Zugfeder des Ganzen war, wo die Entwicklung stattfand. Ja.
Jo. Was mich so ein bisschen gestört hat, du hast diese Diskussion über Gay Romeo so eingeleitet mit den Worten, die sind uns irgendwie 5 Jahre voraus. Und ich weiß nicht, spätestens bei dem Punkt, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber auch dieser Punkt, wo du dann bei dieser Rasterfahndung angekommen warst und so. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich eher ein erschreckendes Beispiel dafür, wohin die Reise geht. Und auch dieses StudiVZ wurde mal angeführt. Also ich kann dem zumindest abgewinnen, dass das, ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein erschreckendes Beispiel, wohin die Reise unweigerlich geht in diesen sozialen Netzwerken. Ich meine, das hängt bestimmt davon ab, welchen Blickwinkel man für diese sozialen Netze hat. Aber vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber dass wir uns da voraus wären irgendwie und ich kann dem eigentlich nichts Positives abgewinnen. So.
Also ich sehe das durchaus auch sehr kritisch. Also darum ging es mir auch irgendwie, das ein bisschen, also nicht nur das Ganze irgendwie in den Himmel zu loben, sondern eben auch zu schauen, dass das soziale Probleme gibt und dass so eine Plattform mit den Möglichkeiten, die sie eröffnet, halt auch tatsächlich einen sozialen Impact hat auf die Gesellschaft um uns herum und dass man da auch eine Folgeabschätzung machen sollte.
Und ganz konkret findest du, dass jetzt diese Gay Romeo Plattform dieser Verpflichtung genügend nachkommt, dass es da gegeben ist?
Also ich finde, dass keine Plattform dem genügend nachkommt.
Okay.
Also ich finde, dass das wirklich, darüber wollte ich ja eigentlich auch mit euch noch ein bisschen diskutieren, dass das halt tatsächlich eine ganz, also ja, das sind Anbieter, wo viele Menschen tatsächlich ihren sozialen Mittelpunkt sehen in diesen Plattformen. Das ist, finde ich, eine ganz massive Verantwortung, die so ein Plattformbetreiber da tragen sollte. Und ich habe jetzt nur gesagt, dass Geromir versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden und viele anderen da überhaupt nicht irgendwie sich sehen. Aber ich sage nicht, dass das genug ist.
Okay.
Danke.
Ja, ich hätte da noch eine Frage. Zweite Reihe, andere Seite. Und zwar ganz einfach, also ich fand der Vortrag, das war überhaupt nicht, was ich erwartet hatte, aber dennoch sehr interessant. Und gerade diese unglaublichen Suchmöglichkeiten in dieser Gay-Community-Sache, das ist jetzt nicht ganz, wonach ich gucke, aber diese Suchmöglichkeiten sind ja irre spannend. Wir sind hier gerade bei Gay Romeo und da kam die Frage auf, wie ist denn dein Nickname eigentlich da?
Ich wusste, dass diese Frage kommt und es gibt aber trotzdem keine Antwort. Ich habe dort kein Profil. Nein, also das ist tatsächlich auch so eine Bewegung, die halt auch überall zu sehen ist. Bei StudiVZ, glaube ich, fing das jetzt auch mittlerweile an, dass sehr viele Menschen, also wie gesagt, dort ihren sozialen Mittelpunkt in solchen Systemen finden und dadurch dann auch sehr viel Scheiße in solchen Systemen passiert. Also ich habe das selbst mal in einer Community mitbekommen von Administrationsseite aus und das ist halt krass, was da für Faxe von Staatsanwaltschaft und sonst was kommt, wegen allen möglichen. Weil wenn mal der soziale Mittelpunkt in solch einer Plattform gesehen wird, dann passiert auch dort eben der ganze Missbrauch oder läuft auch darüber eben beispielsweise ab. Und das führt dann auch so zu lustigen Wellenbewegungen, dass eben die Leute immer intensiver dieses Medium nutzen und irgendwann mal so viel davon haben, dass es knallt und sie ihr Profil löschen. Und dann nach 3 Monaten melden sie wieder Neues an. Also das ist, glaube ich, also jetzt bei StudiVZ gibt es ja auch diese lustige oder meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvolle Aktion, Profil löschen und ja, leider wird es wohl so sein, dass, also meine Vermutung ist, dass da viele Leute dann wieder gleich ein Neues anlegen.
Ja? Ich hätte schon noch eine technische Frage und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du 4000 Gespräche eingeleitet quasi. Wie viele von denen sind denn damit geendet, dass Gießen hat auch schon wieder so ein dummer Bot?
Keines. Also ich habe, weiß ich nicht.
Also das heißt, es hat immer funktioniert?
Bitte?
Es hat immer funktioniert, es ist immer Ja oder Nein gekommen?
Nein, nicht Ja oder Nein. Also das ist schon etwas, also ich hatte das schon auf verschiedenen Reizworten irgendwie. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das alles durchzugehen. Insofern.
Aber also wie hast du dann am Schluss entschieden, also Ziel war herauszukriegen, ja, wie, ob du Leute überreden kannst.
Das, also aufgrund, genauso wie Eliza eben, funktioniert eben darauf, dass man nur auf Schlüsselworten reagiert. Und genauso habe ich dann auch die Auswertungsroutine geschrieben, aber halt nicht zur Anwendung gebracht.
Ist an? Ah ja, okay, ist an. Alles klar. Also ich habe eigentlich keine Frage gehabt, nur vorhin, als du so angegriffen wurdest, wollte ich mal sagen, dass der Junge ist auch gar nicht so schlimm und er hat probiert, einen Vortrag zu halten. Und wenn ihr ihn besser halten könnt, dann könnt ihr ihn ja selber halten. Und und es ist halt ein weites Thema und vielleicht auch schwierig. Und
ja, vor allem im Saal 1, wo alle Leute erwarten, dass man gerade jetzt eine Pornoshow liefert. Also das war es halt definitiv nicht. Und ja.
Das war alles. Danke. Also jeder, der jetzt noch was besser weiß darüber, kann das ja sagen.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Inwieweit sind das selbstorganisierte Communities oder inwieweit sind das kommerzielle Anbieter, die hier einfach aus Nachfrage befriedigen? Hier vorne, von dir aus gesehen, links.
Also es gibt also die Communities, die ich jetzt hier ausgewählt habe, das waren alles kommerzielle Communities. Und das sehe ich auch als großes Problem, gerade bei solchen großen Plattformen an. Das ist aber jetzt nicht nur im sozialen Bereich. Ich würde auch sagen, dass es problematisch ist, dass es Plattformen wie eBay gibt, die irgendwie her sind über ganz viele Geldtransaktionen. Und genauso im sozialen Bereich ist, finde ich, das mindestens genauso krass, dass es eben Plattformen gibt wie Facebook oder StudiVZ oder eben Geromeo oder, weiß ich nicht, poppen.de, was es da alles gibt, die ja, also ich halte das für sehr problematisch. Es gibt leider relativ wenige wirklich Community-betriebene Systeme. Die sind naturgemäß relativ klein, weil die leider fast alle auf PHP und Ähnliches basieren und man da einfach mal locker ein paar hundert Server braucht, wenn man ein paar 10.000 Leute gleichzeitig bedienen möchte.
Aber solche Communities hast du dir auch angeschaut?
Bitte?
Hast du dir solche Communities, die aus sich heraus betrieben werden, von den Usern auch angeschaut?
Ja, gibt es auch einige.
Wie weit ist dort das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Oder anders gesagt, gibt es vielleicht auf der Männerseite einfach mehr Geld, was in so ein System ausgegeben wird?
Es ist halt generell so, dass im heterosexuellen Bereich, also das basiert halt meistens auf Rip-Off. Also das ist so, dass die Männer ganz viel Geld zahlen müssen. Im kommerziellen Bereich irgendwie zahlen die viel Geld und die Frauen werden umsonst eingeladen. Oder ich kenne auch eine Frau, die arbeitet als Online-Hure für so ein Portal. Also die tut da irgendwie neben ihren Hartz IV für ein paar Euro die Stunde irgendwelche Männer animieren im Chat, und wenn sie gerade mal ans Bügeleisen muss, geht ihr kleiner Sohn irgendwie an den Rechner und tippt weiter. Also solche Plattformen gibt es. Es ist kein Scherz, es ist wirklich kein Scherz. Solche Plattformen gibt es, die genauso funktionieren, irgendwelche 1-Euro-Jobs oder so schaffen auf halblegaler Weise und da irgendwie Animierdamen arbeiten. Im nicht kommerziellen, also kleineren Bereich gibt es ganz viele Communities, die ganz hervorragend funktionieren. Das Problem ist, dass die eben ab einem gewissen Punkt dann irgendwie den Sprung ins Kommerzielle schaffen müssen und daran viele kaputt gehen.
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, aus dem Stegreif einen kleinen Vortrag anzufügen. Ich habe schon Sex 1.1 miterlebt, 1992, 1993. Damals hieß das im Usenet DE-Talk-Sex. Mhm. Das gibt es heute noch unter dem Namen DE-Talk-Liebesakt. Ist am einfachsten über groups.google.de einzusehen oder einen guten News-Server. Aber Google hat halt das am weitesten zurückreichende Archiv aufgekauft und indiziert. Ich kann mich erinnern, dass dort die Heteros in der Überzahl waren. Hetero Frauen haben dort eine ökologische Nische gefunden und sind dort richtig aufgeblüht in ihr, also als Minderheit haben viele sexuell befriedigende oder aufregende Kontakte knüpfen können. Frauen waren ein bisschen Mangelerscheinung, das hat auch dazu geführt, dass ich dann auch zu den Männern geswitcht bin. Ich habe das aber sehr...
Fans homosexuell im Internet, das ist auch eine schöne Überschrift.
Das war aber alles in allem sehr bereichernd und die Möglichkeiten, die sich auftun, sind noch lange nicht ausgeschöpft. Also, und das war ein total selbstorganisiertes höchstens durch Mecker-Reaktionen beeinträchtigtes Gepöbel oder so oder rechtliche Schritte, die zum Beispiel die alle Schwarze und Emma gegen einen wissenschaftlichen Mitarbeiter unternommen haben, die eine Anstellung gekostet haben, nur weil er zu sadistischen Fantasien sich bekannt hat. Leute, die schon lange vor der Erfindung des World Wide Web ihr Coming Out und ihre Konstituierung hatten, waren nicht nur die Schwulen, die kamen sogar erst später. Es waren am Anfang die BDSMler, es waren die Polyamoren, es waren die Pedos und ich belasse es einfach mal dabei. Darüber gibt es auch unterschiedliche Ansichten, aber das Klima ist im Moment ein bisschen zu heiß, um das in Ruhe zu diskutieren zu können. Ich habe mein erstes Klitoris-Piercing beobachten können. Ich habe einen super tollen Testbericht über das Femidom lesen Gut. können.
Schön.
Naja, und das Erfreulichste.
Ja, vielen Dank.
Das Erfreulichste für Frauen neben poppen.de ist.